Ja, ich bin auch immer wieder gespannt, wenn ich Gott frage, was zeigt er mir? Und ich habe da ein Wort empfangen für euch und möchte das mal folgendermaßen einleiten. Das Schöne am Leben mit Gott ist ja, dass man wirklich Wunder erleben kann, kleine und große Gebetserhörungen. Aber das Faszinierendste für mich, wenn ich jetzt nicht derjenige bin, der es erlebt, sondern wenn jemand anders darüber erzählt, ist ja, dass Menschen verändert werden in dem Moment, wo sie Jesus annehmen, ja, dass sie von Neuem geboren werden und dann auf einmal, weil sie innerlich neuer Mensch werden, auf einmal kommen sie hier dauernd in die Kirche, von alleine. Auf einmal kriegt man mit, dass sie sich dafür interessieren, wie kann man denn beten oder was bedeutet das da in der Bibel? Auf einmal fangen die damit von alleine an, diese Fragen zu stellen. Wir taufen Menschen, nehmen sie in die Gemeinde auf und auf einmal fangen die an, Geld zu spenden. Die Kirche will nur unser Geld. Nein, sie fragen sich, oh cool, ich kann das hier unterstützen, was wir hier machen. Sie fangen auf einmal an, anderen Menschen aus ihrem Umfeld von Jesus zu erzählen, wo vielleicht nicht alle sofort total happy drüber sind. Und dann kriegen sie mit, ach Mann, man kann sich hier auch einbringen, ich möchte gerne mitarbeiten. Und wir brauchen da eigentlich nur irgendwie das Sagen, das ist hier alles möglich und so. Und dann tut Gott das in ihrem Innern. Das finde ich immer total begeisternd. Das finde ich, es ist eigentlich noch stärker, als wenn jemand sagt, ja, ich habe gebetet und ich wurde gesund oder da ist das und das passiert. Und das beobachte ich jetzt schon seit 31 Jahren. So lange bin ich nämlich Christ, habe das an mir selbst alles erlebt und habe immer wieder erlebt, wie Menschen voller Freude in den Glauben gestartet sind. Und dann habe ich bei mir selbst und auch bei anderen eben festgestellt, dass dann manchmal auch so eine gewisse, wie soll ich sagen, Schwere einsetzen kann, weil dann auf einmal Dinge nicht so laufen, wie man sich das jetzt gedacht hat in seinem Christsein. Man hat große Dinge gehört und dann passiert es vielleicht nicht so. Dann kriegt man auf einmal auch gedankliche Anfechtungen. Ja, stimmt das jetzt alles irgendwie? Oder ich habe doch das gebetet oder gemacht, dann ist das nicht passiert. Es kommen auf einmal Ablenkungen. Ja, bist neu bekehrt, auf einmal kommt ein schöner junger Mann, eine schöne junge Frau, die aber nicht gläubig ist und interessiert sich für dich. Und du kommst in das Spannungsfeld, gehe ich jetzt drauf ein, obwohl ich weiß, das wird mich in meinem Glauben beeinflussen. Auf einmal können auch Dinge als Druck empfunden werden. Ach ja, ich habe ja noch einen Dienst. Ach, da muss ich noch hin. Das wird mir langsam ein bisschen viel. Und das Schöne ist jetzt, dass Gott möchte, dass es immer so ist wie am Anfang. Aber auch ich nach 31 Jahren sagen kann, alles, was ich aufgezählt habe, habe ich in irgendeiner Weise auch schon irgendwie erlebt und trotzdem bin ich immer noch voller Begeisterung dabei. Da muss es ja irgendein Mittel geben, wie man damit umgehen kann. Und die habe ich gefunden. In der Schrift, das Gegenmittel oder das, ja, dass man das Richtige parat hat. Und deswegen heißt die Predigt heute Lust an Gott. Ausrufezeichen, Fragezeichen. Was ist denn so deine erste Assoziation, wenn du an Lust denkst? Ach so, das ist schön, ja genau. Ich wollte ja, vielleicht hatten da andere Assoziationen, also wirklich. Naja, wir haben natürlich eine Assoziation, ich habe voll Lust auf ein Eis oder ich habe keine Lust. Und natürlich ist Lust auch ein Begriff, der mit Sexualität verbunden ist, das ist natürlich klar. Und deswegen ist das so ein krasser Satz, den wir jetzt nämlich lesen im Bibelvers, Psalm 37, Verse 4 und 5 oder 4. Habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Das ist also nicht etwas, was ich mir ausgedacht habe, sondern das steht in der Bibel. Andere Übersetzungen übersetzen das tatsächlich so, freue dich am Herrn, suche dein Glück beim Herrn oder finde deine Lebensfreude im Herrn. Aber diese Übersetzung, habe deine Lust am Herrn, das ist die sogenannte Elberfelder Übersetzung, das ist die genaueste Übersetzung, deswegen habe ich die auch genommen, weil es unser Denken ja schon so ein bisschen provoziert. Lust an Gott zu haben. Also Lust wird so definiert, das ist eine intensiv angenehme Weise des Erlebens. Und das musst du jetzt mal mit Gott zusammenbringen. Jemand sagte mal, die Hauptaufgabe des Christen ist es, Gott zu genießen. Also Lust in Bezug auf Gott, das soll sich auf Gott beziehen. Wie soll das gehen? Und warum ist das so wichtig? Weil das ist ja eine Anweisung. Habe deine Lust am Herrn. Und ich glaube, das geht nur, wenn man Gott positiv erlebt hat oder wenn man von anderen gehört hat, dass er gut sein soll. Und wenn ich jetzt den Satz schon gesagt habe, die Aufgabe des Christen ist es, Gott zu genießen. Genießen, das ist ja auch wieder so ein Begriff. Da passt der folgende Vers zu. Also dir wurde ja sicherlich schon mal ein gutes Essen empfohlen. Deswegen habe ich da auch als Ausdruck von Lust ein schönes Essen präsentiert euch. Also wenn dir schon mal ein gutes Essen empfohlen wurde, würde ich sagen, das schmeckt so hammermäßig, das musst du unbedingt zu dem, in das Restaurant musst du mal gehen oder das ist mega und so weiter. Und das kann man tatsächlich auch auf Gott beziehen. Denn im Psalm 34, Vers 9 steht, schmeckt und seht, dass der Herr gut ist. Freuen darf sich, wer auf ihn vertraut. Das war krasse Verse, oder? Lust haben an Gott und ihn schmecken. Krass, oder? Und das, wo ich jetzt als erstes unser Augenmerk drauf lenken möchte, ist, es geht hier um ihn als Person. Du sollst nicht Lust an seinen Aufgaben und Segnungen haben, sondern an ihm. Du sollst nicht schmecken, was er für dich bereitet hat, das alles auch. Du sollst ihn schmecken. Und das ist jetzt schon die erste tiefe, krasse Wahrheit, die ich euch hier mitteilen möchte, weil viele wollen Gott erst dann genießen, wenn es gut läuft in ihrem Leben. Dann macht das Leben mit Gott so Spaß, dann ist das alles so schön. Aber davon steht da nichts. Da steht erstmal nur, habe deine Lust am Herrn, schmecke und sehe, dass er gut ist. Einfach er als Person. Unabhängig davon, ob du gerade dich gesegnet fühlst oder nicht. Das ist eine so fundamentale Wahrheit, bräuchte man eigentlich gar nicht drüber reden, aber ich erlebe im Alltag, dass viele Christen genau damit ein Problem haben. Ich genieße Gott, er hat das und das gemacht, er hat das erhört, das ist passiert, das läuft gerade gut bei mir, ich liebe Gott. Aber hier geht es erstmal darum, einfach nur ihn als Person zu genießen und Lust an ihm zu haben. Und wir dürfen schmecken, dass Gott gut ist in jeder Situation. Und dass wir dann, auch wenn die Situationen im Leben sich gerade nicht gut anfühlen, dass wir dann trotzdem noch mehr Lust auf ihn bekommen. Das ist das Krasse. Und so ist es so, dass manchmal Christen Probleme haben, wenn es um das Thema Gebet geht oder in der Bibel lesen, also dass sie als stille Zeit bezeichnen, weil sie gar nicht wissen, wem sie da eigentlich begegnen sollen. Das ist so entscheidend. Du hast bestimmt schon viele Predigten gehört, dass Gebet und Wort Gottes wichtig ist in deinem Leben. Und da hast du dich vielleicht auch diszipliniert und dich angestrengt. Und da hast du da irgendwie eine Zeit gehabt. Und am Ende bist du Gott gar nicht begegnet. Und dann war es eben, wie ich schon mal in einer anderen Predigt sagte, keine geistliche Übung, sondern es war eine religiöse Übung. Wo du dich am Ende ein bisschen besser fühltest, weil du dein schlechtes Gewissen beruhigt hast. Ah, ich habe ja gebetet. Das Problem ist nur, wenn wir so daran gehen, dann sind wir nicht besser als Moslems, die ja auch 5-mal am Tag beten müssen und ein gewaltig schlechtes Gewissen haben, wenn sie das nicht einhalten. Also die, die den Glauben ernst nehmen. Also das bedeutet, es geht heute nicht um Gebet oder in der Bibel lesen, sondern es geht darum, wem begegne ich da eigentlich, wenn ich das denn tue? Das ist die Grundlage erstmal überhaupt. Und wenn du da eine Herausforderung hast, und die haben wir alle, ich kann doch nicht behaupten, dass ich in 31 Jahren jedes Mal, wenn ich gebetet habe und so, nur Lust empfunden habe und alles irgendwie klasse war, sondern es geht darum, dass ich mich immer wieder erinnern muss, warum mache ich das hier eigentlich? Und was verheißt Gott mir eigentlich, was ich da erleben kann, nämlich ihm zu begegnen? Also, es geht darum, Lust an Gott zu haben, weil man ihn gut findet, weil man ihn mag. Wie können wir erfahren, dass er gut ist? Indem wir uns seinen Charakter, ihn als Person anschauen. Also noch nicht mal alles, was er an Segnung schenkt, sondern ihn einfach seinen Charakter anschauen. Und das ist ja eigentlich auch das Wichtigste bei der Partnerwahl, oder? Gott hat uns natürlich auch so gemacht, dass das Äußere irgendwie wichtig ist, aber wenn man so die Medien so guckt und so, da geht es ja nur ums Äußere, Instagram und das alles. Und manche merken dann zu spät, sie hätten stärker auf den Charakter achten sollen, weil Schönheit vergeht. So, und wie können wir jetzt Gottes Charakter erkennen und sehen und uns dann an ihm freuen? Die Bibel ist ja auch eine tiefe Erkenntnis, ein sehr dickes Buch. Und das kann lange dauern. Wir kürzen das heute ab. Wir betrachten einfach Jesus. Denn es heißt in Johannes 12,45, denn wenn ihr mich seht, seht ihr den, der mich gesandt hat. Also gucken wir uns einfach nur Jesus an. Dann haben wir Gott im Blick. Welchen Charakter sehen wir dort? Wem kannst du da begegnen, wenn du diese Person Jesus Christus ansiehst? Und woran kannst du dich erinnern, wenn du dich morgen früh oder morgen Nachmittag oder morgen Abend fragst, werde ich heute wohl beten wollen? Dann sieh es nicht als religiöse Übung, sondern als geistliche Übung. Jesus kam auf die Erde, um zu retten, nicht zu richten. Er kam, obwohl er von uns abgelehnt wurde, also von der Menschheit. Er kam voller Demut in einem Stall zur Welt. Er arbeitete als Handwerker, nicht als Fürstensohn oder Königssohn, der nicht arbeiten muss. Er liebte Kinder und ehrte seine Eltern. Er heilte unheilbare und Menschen und unnahbare Menschen aus Mitleid. Also unnahbar im Sinne von, man durfte sich denen eigentlich nähern. Und er ist auf sie zugegangen, hat sie berührt. Er traf sich mit den ausgestoßenen Menschen seiner Zeit, nämlich mit den Sündern und Zöllnern, wie es heißt. Können wir heute nicht mehr so viel mit anfangen, da sind nicht Finanzbeamte oder Zollbeamte mit gemeint, sondern es waren Leute, die ihr eigenes Land, ihr eigenen Mitmenschen zugunsten für sich ausgeraubt haben und haben halt für die Römer gearbeitet. Die waren sehr, sehr unbeliebt. Und mit denen hat er sich getroffen. Er liebte seine Feinde und vergab seinen Jüngern, wenn sie versagten. Das ist für uns heute attraktiv. Er lebte alles vor, was er uns von uns verlangt. Er nahm die Strafe für unsere Schuld auf sich, obwohl er nie gesündigt hat. Er tritt heute, er ist ja dann auferstanden, gern Himmel gefahren, sitzt jetzt zur Rechten des Vaters und tritt dort für uns ein, wenn wir sündigen. Das heißt, er ist auf unserer Seite. Er überfordert uns nicht in unserem geistlichen Leben, sondern, wie wir letzte oder vorletzte Woche gehört haben, den glimmenden Docht löscht er nicht aus und das geknickte Rohr zerbricht er nicht. Das heißt, wenn du geknickt und sonst wie zum Gebet kommst, dann kriegst du nicht ein Donnerwetter, was willst du denn hier, sondern der baut dich dann wieder auf. Und er sagt, dass er seine Jünger liebt, wie der Vater ihn liebt. Johannes 15, Vers 9. Ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Bleibt in meiner Liebe. Das heißt, wenn du ein Jünger von Jesus bist, wirst du von Jesus genauso geliebt, wie der Vater im Himmel Jesus liebt. Und dieser Gott, den ich euch jetzt hier in ganz kurzer Form präsentiert habe, von seinem Charakter her, und das waren nur die Sachen, die mir einfielen, da kann man noch viele Sachen mehr erzählen, der sagt jetzt zu dir, habe deine Lust an mir. Genieße mich. Das ist doch schon mal eigentlich ganz gut, oder? Könnten wir an dieser Stelle abbrechen. Aber wie können wir da jetzt noch weiter reingehen? Es geht deswegen darum, dass wir mit einer Haltung zu Gott kommen, im Gebet oder im Wort Gottes, dass dort jemand auf uns wartet, egal was wir getan haben. Wir kennen und lieben alle die Geschichte vom verlorenen Sohn, wo jemand sein Geld, also das Erbe seines Vaters mit Huren verprasst hat und bei den Schweinen nachher gehaust hat, unreine Tiere für Juden. Der kehrt um zu Gott oder zum Vater, aber steht ja für Gott. Und der Vater empfängt ihn mit offenen Armen. Und das predigen wir gerne, gerade wenn es darum geht, Menschen, die noch nicht an Gott glauben, Gott nahe zu bringen und vergessen aber, dass es genauso für uns gilt, wenn wir uns von ihm entfernt haben oder gesündigt haben. Dann steht Gott genauso da mit offenen Armen und wartet auf uns. Wir denken allerdings, naja, bei denen, die noch keine Christen sind, da macht er das natürlich, weil die wissen es ja nicht besser. Ich müsste es ja eigentlich besser wissen. Und deswegen steht er bei mir eben nicht so da, sondern, ne? Und das ist ein falsches Gottesbild. Wenn man das Gottesbild hat, kann man Gott nicht genießen. Und dann hat man auch niemals eine gute Gebetszeit und das Wort Gottes wird einem nicht viel sagen, weil man hat keine Lust an Gott. Versteht ihr das? Aber wenn du das spätestens heute erkennst, dass Gott möchte, dass du eine Lust an ihm hast, weil er gut ist, dann kannst du auch das erleben, was er verheißt, wenn du zu ihm im Gebet kommst. Und da ist das Bekannte, was Jesus sagt, wo es dann um das Vaterunser geht als Gebetsmodell. Da sagt er nämlich in Matthäus 6, Vers 6, wenn du betest, geh an einen Ort, wo du allein bist. Schließ die Tür hinter dir und bete in der Stille zu deinem Vater. Dann wird dich dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, belohnen. Und die Frage ist, womit belohnt er dich? Natürlich, wenn du nachher irgendwelche Anliegen bringst, die er auch schon vorher wusste und so. Aber in erster Linie belohnt er dich mit seinem Frieden. Wenn du mit der Haltung kommst, Gott, ich will meine Lust an dir haben, ich weiß, dass du mich nicht zurückstößt, ich komme jetzt zu dir, dann wirst du mit dem Frieden Gottes belohnt. Und das ist das Schönste, was ein Mensch erleben kann. Und danach kommen dann die ganzen anderen Sachen und du weißt, was in der Familie und auf der Arbeit und in der Schule und so los ist und ich bin krank und wir haben kein Geld und was weiß ich. Das kommt dann alles später. Und dann kann es sein, dass sofort was passiert, aber es kann sein, dass es Wochen dauert, dass es Monate dauert, bis sich die Außensituation ändert. Aber in der Zwischenzeit kannst du den Frieden Gottes haben, weil du deine Lust hast an Gott. Und das ist eben Frieden, und nicht ein beruhigtes, schlechtes Gewissen. So, habe ich lange genug gebetet? Alles klar, danke, tschüss, ich muss jetzt Fernsehen gucken. Und Gott hat gar nichts dagegen, dass du Fernsehen guckst. Aber versteht ihr, es ist ein Unterschied. So, das heißt, wir dürfen lernen, unsere Lust an Gott zu haben. Und wenn wir das lernen, dann bedeutet das natürlich auch, dass er dann die Nummer eins ist in unserem Leben. Weil das, woran man Lust hat, da investiert man ja Zeit, da ist man ja gerne dabei. Also ne, manche lieben ja Sport und so weiter und so. Und ich weiß noch, mein Neffe, als er noch klein war, also er konnte mit Fußball nicht so viel anfangen. Mein Bruder ist so der Oberfußballer gewesen, dann waren wir damit beim Training. Ich weiß nicht, ob er da 7 war und so. Und dann liefen die da und dann lief er da so und dann war da irgendeine Blume am Spielfeldrand. Und dann blieb er erstmal stehen und hat die Blume abgepflückt. Also er hatte nicht so viel Lust an dem, was da ablief, ja. Und jetzt spielt er auch kein Fußball mehr. Aber wenn du richtig Lust hast an diesem Sport, dann gehst du da richtig rein. Also versteht ihr? Und wenn man richtig Lust hat auf Gott, dann ist er eben die Nummer eins. Und dann passiert nämlich der zweite Halbsatz oben. So wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Nur, das sind dann eben gereinigte, nicht selbstsüchtige Wünsche. Weil wenn du mit Gott zusammen bist, wird er dich verändern. Und da kann es eben passieren, dass wir auch als Christen in alte Lebensmuster verfallen mit alten, selbstsüchtigen Wünschen. Und dann bedeutet das in der Regel, dass unsere Lust an Gott weniger geworden ist. Das heißt, dann geht es auf einmal doch wieder um Ansehen, Reichtum, Urlaub, Vergnügen, Partnerschaft. Und nichts davon ist verkehrt. Gott gönnt uns das alles. Das sind keine schlechten Sachen. Das war nicht, das darf man nicht haben. Also Gott gönnt uns diese Dinge. Aber in welches Herz oder aus welchem Herzen entspringen diese Wünsche? Und so darf sich jeder von uns fragen, woran habe ich meine Lust im Alltag? Beziehungsweise, was kommt zuerst? Habe ich zuerst meine Lust an Gott und dann kommen die anderen Dinge nachrangig? Oder ist das andere das Wichtigste, so wie bei jemandem, der Gott auch nicht kennt, und dann, ach so, ja, mit Gott, ach ja, Gott habe ich ja auch noch in meinem Leben. Dann hat sich was verschoben. Und diese Frage muss ich mir auch stellen. Ich war früher so auf Gott konzentriert, dass ich, wenn ich im Auto gefahren bin, habe ich nicht mal das Radio angemacht. Das hat mich abgelenkt. Ich bin ja schon so alt, da gab es noch gar kein Internet. Da hatte ich dann meine ganzen weltlichen Heavy-Metal-Platten weggeschmissen und irgendwann bin ich dann mal zu Saturn oder was das war hingegangen. Da musste man so CDs nehmen, konnte man sich die anhören, da beim Verkäufer die reinstecken. Dann hat man sich das angehört, ob man die dann kaufen will, für die Jüngeren. So war das früher. Und dann bin ich da einfach mal hingegangen ich wollte nochmal eine von diesen alten Heavy-Metal-Bands da nochmal hören. Dann habe ich die reingemacht und gehört, geil. Und dann wieder aufgelegt. Das hat mich den ganzen Tag erfüllt. Also weil ich halt auch selbst E-Gitarre spiele. Ich kann den ganzen Tag von einer Gitarrenmelodie verfolgt werden. Wo ihr sagen würdet, so bescheuert. Aber ich kann das ist bei Musikern dann irgendwie so. Ne? Und ich habe gemerkt, und da habe ich gemerkt, das ist nicht gut für mich. Das lenkt mich ab. Das lenkt mich wirklich ab von Gott. So, und jetzt habe ich heute Spotify und sonst was. Ich brauche keinen Musikladen mehr gehen. Ich kann beim Autofahren das anmachen und kann die ganzen alten Sachen hören von früher, wenn ich will. Und das ist eine richtig große Versuchung. Und versteht ihr mich nicht falsch? Gott sagt, hör es dir an, wenn du es willst. Genauso wie er sagt, du kannst den ganzen Tag Pommes essen. Du kannst den ganzen Tag ungesund essen. Aber irgendwann merken wir, oh, das ist nicht so gut für meine Gesundheit. Und so merke ich, ich erzähle gerade aus meinem Leben, ich muss auch aufpassen, ich muss mir auch bei Instagram irgendwann einen Filter rauftun, dass ich da nicht zu lange, man kann da sitzen und scrollen und es wird einem alles immer wichtiger. Und Gottes Geist wird immer, versteht ihr das? Und ich selbst muss auch damit kämpfen, dass ich immer zuerst meine Lust an Gott habe und dass die anderen Sachen nicht davor kommen. So, und es ist aber so, wenn du deine Lust an Gott hast zuerst, wirst du neue Herzenswünsche bekommen. Und dann sind wir wieder bei den Frischbekehrten. Wie kann ich hier etwas geben? Wie kann ich mich verändern? Wie kann ich jemandem helfen? Wie kann ich einen Unterschied machen in dieser gottlosen Welt? Das sind dann die Fragen, die einen wieder bewegen. Und das ist damit gemeint, was Jesus sagt in Matthäus 6,33. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies wird euch alles hinzugefügt werden. Das Problem ist nur, das kannst du auch als Druck oder gesetzlich verstehen, so ist es aber nicht gemeint. Wenn du deine Lust an Gott hast, ist das ein ganz toller Satz. Das heißt, wenn wir merken, dass alles, was ich am Anfang aufgezählt habe, dass das anstrengend wird, dann ist die Lust an Gott weniger geworden. Wenn du aber deine Lust an Gott hast und Gott will dir immer wieder neu schenken, dann darfst du dich freuen, weil Gott wird dich mit dem beschenken, was aus diesem erneuerten Herzen kommt und was du wirklich brauchst. Denn Jesus sagt in Johannes 16,24, bis jetzt habt ihr nichts gebetet in meinem Namen. Betet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Man könnte sagen, das ist so das Pendant im Neuen Testament zu diesem Psalm aus dem Alten Testament. Gott will dir geben, was dein Herz begehrt. Er will das. Das sind klare Gebetsverheißungen. Für uns ist es einfach nur wichtig, darauf zu achten, dass wir Jesus lieben, dass wir unsere Lust an Gott haben, dass wir ihn immer wieder schmecken und sehen, er ist gut. Das heißt, Gott will, dass du dich freust, aber zuerst an Gott. Und danach kommen die Segnungen. Und wir erleben doch beides. Manchmal beten wir und Sachen passieren sofort. Aber eben nicht immer. Und deswegen Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Oh ja, er führt mich zu frischen Wassern und frischen Wiesen und so weiter. Oh, das lese ich so gern und so ist das ganze Christsein. Und dann vergessen wir, dass da auch steht, und wenn ich durch Tal des Todesschattens wandere, so bete ich einmal und es wird sich alles sofort ändern. Nein, da steht, wenn ich durch das Tal des Todesschattens gehe, bist du bei mir. Und das kann in manchen Lebenssituationen manchmal ein bisschen dauern. Und dann trägt uns die Lust am Herrn durch. Einfach nur noch er. Nicht die Segnung, nicht die Hilfe, nach der wir uns sehen. Aber dass Gott das geben will, sagt das ja. Er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Ihr werdet empfangen, damit euch fröhlich seid. Das ist alles da. Aber Gott appelliert immer wieder an die Lust in unserem Herzen, die an erster Linie ihm gelten soll. Deswegen, also, denk an den Charakter von Jesus. Wer wartet da auf mich? Und natürlich darfst du dich auch an die Segnung erinnern, was er dir schon alles geschenkt hat. Damit gehst du dann ins Gebet. Herr Gott, danke, dass du das damals da gemacht hast. Und du wirst das jetzt auch wieder richten. Aber ich danke dir, dass du so ein guter Gott bist, dass ich das hier alles freiwillig machen darf und so weiter. Und dann kriegst du eine völlig andere Sicht. Konntet ihr das nachvollziehen, was ich euch hier verklickern wollte? Und mit dieser Haltung gehen wir jetzt nochmal in Gottes Gegenwart. Das Lobpreisteam darf also nach vorne kommen. Und stellt euch das mal vor, wir alle würden das Leben erleben. Manchmal muss man auch ein bisschen drum kämpfen und sich wieder drauf neu zubewegen. Dann werden wir glückliche Menschen mit Ausstrahlung sein, dass andere fragen, wieso hast du gute Laune? Du hast auch gestern erzählt, dass das und das in deinem Leben, in deiner Familie, in deiner Arbeit, in deiner Schule passiert ist. Wie kann man da noch freudig sein? Und wieso kann man freudig dienen, auch nach 30 Jahren noch? Wenn man die Lust am Herrn sich bewahrt hat. Und deswegen, während ich mich nach hinten bewege, dürft ihr schon mal alle aufstehen und dürft euch was fragen. Woran hast du deine Lust im Alltag? Und ich hoffe, ihr habt mich nicht falsch verstanden. Also ich liebe es auch, Filme zu sehen und Musik zu hören. Oder so. Ja? Aber vielleicht hast du ja selbst gemerkt, dass sich was verschoben hat. Es geht ja sogar so weit, dass Jesus sagt, wir sollen wichtiger sein als die eigene Familie. Hast du vielleicht mehr Lust an deiner Familie als an Jesus? Gott sagt, wir sollen arbeiten gehen. Hast du mehr Lust an deiner Arbeit? Versteht ihr das? Jetzt kommt alles auf den Prüfstand. Aber es ist alles zu eurem Segen. Ja, das ist ein sehr schönes Lied und wir können da jetzt einfach das mal vor dem Herrn bewegen. Wie steht es um unsere Lust am Herrn? Ja, und ich lade dich ein, dass du jetzt Gott dein Herz hinhältst und ihm sagst, Gott, ich habe meine Lust an dir verloren oder es ist weniger geworden. Zeig mir, woran das liegt. Bitte ihn, neu dein Herz zu erfüllen mit der Liebe zu ihm. Ich lade dich ein, schließ deine Augen, öffne deine Hände als äußeres Zeichen, innerlich von ihm zu empfangen. Ich möchte gerne für dich beten. Vater im Himmel, ich danke dir so sehr dafür, dass du so ein Gott bist, der nicht sturen Gehorsam fordert, sondern er sagt, mach es aus Liebe, aus Lust und Liebe an mir. Schmecke und sehe, wie gut ich bin. Hab deine Freude an mir. Deine Freude soll völlig werden. Ich will dir geben, was dein Herz begehrt. Wie kann man so einen Gott links liegen lassen? Das wollen wir nicht. Wir wollen dir danken, Gott. Und wir wollen dich neu zur Nummer eins machen. Ich bete jetzt für jeden hier, den das betrifft, was immer da ins Leben reingekommen ist. Leistungsdenken, Sünde, Ablenkung, Anfechtung, Trägheit. Wir geben das jetzt alles dir, Gott, an dein Kreuz ab, Herr. Und empfangen neu die Freude und die Liebe, die du schenkst. Denn dafür bist du gekommen, Jesus, um alles wegzunehmen, was uns von Gott trennt. Und wir danken dir, Gott, dass wir deinen Charakter erkennen dürfen in der Schrift, dass du auf uns wartest und uns segnest. Bete jetzt, Herr, erfülle die Herzen neu mit deinem Geist. Danke, Heiliger Geist, dass du dafür gekommen bist, um die Liebe und die Freude und die Lust an Gott zu schenken und auch wiederherzustellen. Komm, Heiliger Geist, erfülle die müden Herzen, Herzen, die sich von dir entfernt haben. Ich möchte ja einen Aufruf machen, heute tatsächlich andersrum, nicht erst für Menschen, die Gott noch nicht kennen, sondern für Christen, die Gott schon kennen. Und aus irgendeinem Grund bist du richtig weit weg von Gott gegangen. Und neulich habe ich eine Predigt gehört und der Pastor sagte dann, Gott sagt dir, ich vermisse dich, dass du dich so von mir entfernt hast. Und Gott ruft dich heute zurück an sein Herz, in seine Gegenwart. Und ich möchte diesen Aufruf verbinden, dass ich mich an die Menschen richte, die Gott noch gar nicht kennen. Du hast jetzt vielleicht das heute das erste Mal von Gott gehört, wie dieser Gott ist. Und dieser Gott liebt dich so sehr, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, damit er stellvertretend für dich, für deine Schuld starb. Vielleicht hast du das auch schon öfters gehört. Aber wenn du heute sagst, ja, ich glaube das, ich will das haben für mich. Ich will diese Vergebung, weil ich erkannt habe, dass auch ich ein sündiger Mensch bin, der Vergebung braucht. Und ich brauche diesen Gott. Dann lade ich dich ein, heute Jesus in dein Herz aufzunehmen als Herrn deines Lebens. Nicht als Zusatz, sondern eben als die Nummer eins in deinem Leben. Das nennen wir Bekehrung. Du kehrst um von dem Leben ohne Gott in ein Leben mit Gott hinein. Und das bedeutet, dass er die Nummer eins ist. Und wenn du sagst, ja, das möchte ich heute haben, ich möchte diesen Schritt gehen, dann möchte ich dich herausfordern, das äußerlich zu machen, festzumachen, indem du einfach kurz mal deine Hand hebst und sagst, ja, ich bin das, ich möchte, dass Jesus in mein Herz kommt und dann möchte ich gerne mit dir beten. Wer ist heute Morgen hier, der diesen Schritt gehen möchte, dann heb einfach kurz deine Hand als äußeres Zeichen, dass du Jesus in deinem Herzen aufnehmen möchtest. Er ist nur ein Gebet von dir entfernt, dass wir gemeinsam mit dir beten möchten und dann wird er in dein Herz kommen. Ich habe deine Hand gesehen, danke. Ist noch jemand da, der Jesus annehmen möchte als Herrn und Erlöser? Heb einfach deine Hand und wir möchten als Kirche mit dir beten, dass er in dein Herz kommt. Okay, dann wollen wir das gemeinsam beten. Ich bete das Satz für Satz vor und wenn das ein Gebet nach deinem Herzen ist, dann bete es Satz für Satz mit. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Vergib mir meine Schuld und komm du in mein Herz. Ich will dir nachfolgen. Sei du der Herr meines Lebens. Amen. Amen. Du, der du dich gemeldet hast, komm bitte nach dem Gottesdienst zu mir, dass ich dir erklären kann, wie es mit deinem christlichen Leben weitergehen kann. Wenn du dich nicht gemeldet hast, aber trotzdem mitgebetet hast, dann komm gerne auch zu mir und dann ja, haben wir eine kleine Gruppe hier. Genau, alle anderen sind eingeladen, unten noch zu bleiben zum Picknicksonntag, zu Welcome to Church, wenn du neu bist, da gibt es dann Essen für dich. Oder wenn du an Next Steps Teil 2 teilnehmen möchtest, dann wartet Jessica und Miriam warten auf dich hinten im Schulungsraum, dort hinten in dem Gang. Und ja, ich lade euch ein, übernächsten Sonntag wieder da zu sein, falls ihr nicht mit auf der Gemeindefreizeit seid. Und ja, ich bete noch zum Abschluss und dann sehen wir uns hoffentlich gleich noch unten. Und wer hier jetzt noch Gebet haben möchte für irgendein Anliegen, was auch über das hinausgeht, was diese Predigt betrifft, vielleicht bist du krank oder ähnliches, dann haben wir hier mindestens zwei Beter, die jetzt nach vorne kommen und sich hier bereitstellen und die, ja, zu denen darfst du hinkommen und die möchten dann mit dir beten. Wenn du dich gemeldet hast, komm gerne zu mir. Ich bin dann auch hier vorne. Okay. Vater, ich danke dir jetzt für diesen Gottesdienst. Danke, dass du uns begegnet bist in deiner Liebe, in deiner Gnade und dass du mit uns gehst in diese Woche hinein. Danke dafür. Amen. Amen. Gesegneten Sonntag euch.